SRF 1.
SRF 1.
Wer nicht ins System passt, wird weggesperrt. Das klingt wie in einer Diktatur. Das war über Jahrzehnte aber ganz normaler Alltag bei uns in der Schweiz. Administrativ versorgt hat das damals geheissen. Behörden haben seinerzeit zum Beispiel Jugendliche in Straf- und Erziehungsanstalten gesperrt, ohne dass die je Straftat hätten begangen. Es hat gelangt, wenn jemand negativ ist aufgefallen. So wie die Filmfigur Lina im SRF-Fernsehfilm vom letzten Sonntag zu oben. Vielleicht hat euch die Geschichte auch selber erschüttert, wenn ihr den Film gesehen habt. Versorgt und fürs Leben zeichnet, heisst es heute bei uns in der Sendung Treffpunkt. Was sind die Hintergründe von solchen administrativen Versorgungen gewesen und was für Folgen haben solche Versorgungen bei Betroffenen bis heute? Fragen, die wir unter anderem in dieser Stunde anpacken. Dani Forner auf SRF 1 an diesem Dienstagvormittag. Guten Tag mit dem Roy Orbison. You got it!
Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same.
SRF 1.
As lonely as a boat out on the sea when the night is black and
turn the dial on the radio, trying to find an all-night station. Want to hear a song I know, song about my situation. Oh, all nights like these, feel like falling to my knees, feel like calling heaven, please. Find my love, find my love, find my love, find my love. Somewhere out there, there must be a boy for this girl. Could be anywhere, could be next door, or the other side of the world. I'll call up my radio, give them my number, tell them to put it out on the air. There must be someone, there must be someone like me, sitting lonely as a boat out there.
«Find my love», «Fairground Attraction», gehört hier auf SRF 1. Das ist ein dunkles Kapitel in der Schweizer Geschichte. Ohne eigentliche Straftat werden hier Menschen weggesperrt, negativ auffallen, lenkt. So wie im SRF-Fernsehfilm «Lina» vom letzten Sonntag. Die rebellische Lina wird Opfer von einer sogenannten administrativen Versorgung. Ganz ähnlich wie die Filmgeschichte ist auch die Geschichte von der Ursula Biondi, die ich euch jetzt vorstellen kann. Sie ist 1967 als Teenager mit ihrem älteren Freund auf Italien abgehauen, wird dort verwutscht, wieder in die Schweiz zurückgeschickt und kommt wegen ihrem Verhalten zur Nacherziehung ins Frauengefängnis Hindelbank. Sie war dann 17,5 Jahre alt und im fünften Monat schwanger. Über ein Jahr bleibt sie administrativ versorgt, so genannt, Ursula Biondi. Ich habe jetzt das Wort Nacherziehung erwähnt. Was heisst denn das? Was hat das geheissen in eurem Alltag, Nacherziehung? Was muss man sich darunter vorstellen?
Die Nacherziehung hat bedeutet, es hat eigentlich nichts mit Erziehung zu tun gehabt. Es ist darum gegangen, uns zu brechen. Der Alltag hat so ausgesehen, also abends um 6:30 bis am Morgen um 6:30 waren wir in Einzelzellen. Eine Einzelzelle hatte eine Grösse von etwa 8,5 Quadratmeter. Wir hatten kein Interfon, wir hatten keine Türfalle. Und Lichter löschen war automatisch etwa um 9 Uhr.
Dann war es einfach stockfenster.
Stockfenster und wir hatten Gitter vor dem Fenster. Ich habe wahnsinnig gelitten in dieser Zeit. Das hat mich geprägt fürs Leben. Ich habe heute noch immer Klaustrophobie-Anfälle. Ich kann fast nie in einen Lift rein, weil ein Lift hat keine Falle. Ich kann nicht einfach raus. Ich kann nicht an einer Falle rütteln, um mich bemerkbar zu machen. Das bleibt mir heute noch. Die Nacherziehung hat weiterum geheissen, am Morgen um 6 Uhr war Lichter angezündet, also man ist automatisch gewickt worden mit so einem grillen Licht in den Zellen rein. Man hatte eine halbe Stunde Zeit gehabt, sich am Brünneli, es hatte ein ganz kleines Brünneli gehabt, das Wasser war nicht kalt, nicht warm gewesen. Man musste sich schnell erfrischen, strehlen, dann wieder die Anstaltskleidung anlegen. Unsere Schuhe waren zockelig, wir hatten wollige Strümpfe, wir haben, also furchtbare Kleider mussten wir anlegen. Wir waren braun angezogen, also die in der Erziehungsanstalt Obwohl, sie ist ja auch im Gefängnis gewesen. Einfach, das hat den Unterschied gemacht zwischen den Verurteilten und die von den erziehungseingewiesenen Jugendlichen.
Was habt ihr über die ganze Situation gewusst? Wie hat man euch informiert? Hat man euch überhaupt informiert? Oder?
Überhaupt nicht. Das ist alles innen an meinem Rücken. Hat man das abgehalten mit der Amtsvormundschaft. Weil meine Mutter war damals, also mit meinem Vater, sehr verzweifelt gewesen. Sie haben mich natürlich gesucht. Und bei der Amtsvormundschaft hat man dann ihnen gesagt, ja, wir hätten ihnen ein geeignetes, geschlossenes Erziehungsheim, wo sie eine Haushaltslehre machen könnte und wo sie dann auch nicht immer ab und sie hat einen ganz strengen Tagesablauf.
Also eurer Mutter ist das Ganze eigentlich deklariert worden als eine Ausbildung?
Ja, genau, als eine Ausbildung. Und meine Mutter hat das auch mit mir besprochen. Sie hat gesagt, weißt du, du kommst da eine Haushaltslehre über und auch eine Säuglingspflege. Weil wir dürfen nicht vergessen, die damalige Situation im 67, das Frauenstimmrecht hat noch nicht geherrscht. Sie hätte mich unmöglich können heimnehmen, schwanger. Was hätten dann schon die Nachbarn gesagt?
Aber wenn man jetzt das so hört, denkt man, hat man da nicht probiert oder hat die euch da nicht probiert zu wehren?
Da hat man sich nicht können wehren. Das ist nicht das Gleiche wie heute. Damals, wir haben in einer, wie soll ich sagen, restriktiven, heuchlerisch-moralischen Gesellschaft gelebt. Und wenn ich nur schon zurückdenke, als ich einmal eine Frage gestellt habe, wieso gibt es Gott, habe ich gerade eine Ohrfeige bekommen. Das sind Fragen, die man nicht stellt. Mir ist also wegen jedem bisschen ist man geschlagen worden oder auch abgeschlagen oder zusammengeschlagen worden. Darum, das hat es nicht gegeben. Wir sind ganz hart, also in der Unterschicht, bei den Büzern, ist man zum Teil ganz brutal behandelt worden. Ja. Da hast du keine Widerrede. Wenn ich nur schon meinem Vater irgendetwas gefragt habe, dann hat es geheissen, was glaubst du eigentlich, mir so eine Frage zu stellen, und hast eine bekommen.
Frau Biondi, ihr habt gesagt, ihr seid damals schwanger gewesen, 17,5 Jahre alt, und ihr habt quasi im Gefängnis euren Sohn zur Welt gebracht. Also, das muss ja eine ganz schreckliche Erfahrung gewesen sein. Seid ihr da ganz allein gewesen, ohne Angehörige?
Das war im Hochsommer gewesen, im August. Das war wahnsinnig heiß gewesen. Und dann hatte ich plötzlich am Morgen um 1:30 habe ich furchtbare Schmerzen bekommen, habe aber nicht gewusst, dass das Wehen sind, weil in dieser Zeit war man noch nicht so aufgeklärt gewesen und ich habe auch keine Aufklärung bekommen. Und habe furchtbare Schmerzen gehabt, habe dann eine Panikattacke bekommen, weil ich ja kein Licht machen konnte in dieser Zelle. Und mein einziges Telefon sind die Zockelschuhe, die wir müssen tragen mussten. Da habe ich die Zockel genommen. Und wie eine Frucht, die anderen tätscht, dann auch die Tür, dass mich die anderen Mädchen hören. Und irgendwann ist dann eine um die andere aufgewacht und die haben dann alle ihre Zockel genommen. Und dann hat es den ganzen braunen Tag gezeigt, also den Tag die eigentlich zur Erziehung hätten sollen drin sein. Die haben dann überall angeklopft, wie wahnsinnig. Und dann etwa nach einer halben Stunde, drei Viertelstunde sind sie mich dann geholt.
Und euren Sohn hat man euch dann auch weggenommen, ganze 3 Monate lang?
Ja, ich bin dann direkt transferiert worden auf das Inselspital in Bern. Und ich weiss noch, kaum ist die Nabelschnur durch gewesen, kaum ist mein Kind da gewesen, ist schon aus dem Gebärsaal ist es ausgegangen. Ich habe nicht einmal gesehen, was es war, ob es ein Bub oder ein Mädchen war.
Das hat man euch nicht gesagt?
Nein, gar nicht. Und ich bin dann erst drauf gekommen, als ich also ungeduldig geworden bin und habe gedacht, wo ist denn mein Kind? Und ich habe ja nicht gewusst, was es ist. Und ich schaue auf mein Tischli und sehe dort das Zettel und sehe dort so halb meinen Namen Biondi. Ich habe gedacht, ja, das geht ja mich etwas an. Nimm das Zettel und dort drauf steht dann eben das Kind der Mutter nicht zeigen wegen Adoption. Und das ist einer der schlimmsten Momente, den ich je erlebt habe in meinem Leben. So ein Ohnmachtsgefühl, so eine Wut in mir, so eine und bin noch zu müde gewesen. Ich konnte nicht aufstehen. Mein Kind ist ja erst eine halbe Stunde vorher auf die Welt gekommen.
Es ist eine unglaubliche Geschichte, die du hier erzählst. Und dass sie wohlverstanden ja jetzt nur Bruchteile.
Ja, ich weiß.
Aus einer sehr langen, intensiven Geschichte. Ihr schreibt auch in eurer Biografie, dass eure Mutter die ganze Versorgung, ich kann fast das Wort nicht sagen, oder? Mhm. Müssen zahlen, 6.770.90 Franken. Das war in dieser Zeit ein riesiger Betrag gewesen. Wie war das möglich, das zu zahlen für eure Mutter?
Meine Mutter hat ja wirklich, sie hatte so ein blindes Vertrauen gehabt in die damalige Behörde und sie hat deren Glaube gehabt. Sie hat doch nie gedacht, dass sie ihr Mädchen in die Hölle schickt. Und hat eben wegen dem Versprechen, dass ich könnte eine Haushaltslehre machen und dass ich noch eine Säuglingspflege, für das hat sie noch müssen, am Morgen um 4 Uhr aufstehen. Sie ist dann noch im Migros gearbeitet, gehen Harassen umbeugen, da mit Gemüse und weiss nicht was alles. Und am 7 oder 8 ist sie dann weiter. Sie hat dann dort in einem Möbelgeschäft noch geschafft. Also sie hat bis zu 14 Stunden geschafft im Tag, dass sie das überhaupt hat können zahlen, weil sie hat ja mir auch helfen wollen. Auf der einen Seite habe ich ihr dann schon den Vorwurf gemacht, wieso hast du mich nicht heimgenommen? Aber damals war das einfach nicht möglich gewesen. Die Gesellschaft hat das nicht akzeptiert. Schwangere, Minderjährige, unverheiratet in der Gesellschaft, die hat man einfach weggesperrt. Die hat man nicht um sie herum wollen haben.
Ursula Biondi, hier zu Gast in der Sendung «Treffpunkt» auf SRF 1 über die Zeit von ihrer administrativen Versorgung. Über die Geschichte von der Ursula Biondi gibt es auch einen ganzen Film, den wir euch online gestellt haben, jederzeit zu sehen auf srf1.ch. Administrative Versorgung hat man dieser Massnahme gesagt, die Leute so weggesperrt hat, ohne dass sie eine eigentliche Straftat gemacht hätten. Nur leider dafür, weil sie sogenannt negativ aufgefallen sind. Wer hat da was für Macht ausgeübt, fragt man sich, wenn man das hört. SRF 1 schaut zurück in das dunkle Kapitel, und fragt nachher. Gerade in wenigen Minuten hier Musik von Chris Rea. Josephine.
Sometimes the sun goes round the moon.
Vanessa Williams, «Save the best for last», gehört hier auf SRF 1. Wer nicht ins System passt, wird weggesperrt. Das war die Devise gewesen. Über Jahrzehnte sind in der Schweiz zum Beispiel Tausende von Jugendlichen in Anstalten eingewiesen worden, ohne dass sie je eine Straftat hätten begangen. Wir haben vorher die Geschichte von der Ursula Biondi gehört, die als junge Frau mit ihrem Schatz damals nach Italien ist abgehauen und quasi wegen dem ins Frauengefängnis Hindelbank gesteckt worden ist, zu dieser sogenannten Nacherziehung. Wir haben die eindrückliche Geschichte gehört. Die Frage, die sich hier stellt, wer hat hier darüber bestimmt? Vorstellen kann ich euch jetzt der Thomas Wonker, Historiker und Mitglied von der unabhängigen Expertenkommission vom Bund zur wissenschaftlichen Aufarbeitung von der administrativ Versorgten. Herr Wonker, wer hätte hier die Macht gehabt und über solche Fälle, wenn wir jetzt von der Frau Biondi gehört haben, bestimmen?
Ja, die Schicksale, die diesen Betroffenen aufgezwungen worden sind von den Behörden, die sind meistens von den Vormundschaftsbehörden verfügt worden. Das hat in anderen Fällen hat das auch können der Jugendanwalt sein, der aber nicht ein Anwalt war in einem fairen Verfahren, sondern der auch von sich aus hat können verfügen über solche Einsperrungen. Und ein weiteres Problem war, dass es auch keine unabhängige Rekursinstanz gegeben hat. Also die Behörden, die Zuständigen, haben eigentlich nach Belieben können sagen, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre und eben Gefängnis, gerade ohne irgendeine Vorstrafe.
Also das heisst, es hat eigentlich gar keine Rechtsgrundlage gegeben?
Doch, die Rechtsgrundlage waren die sogenannten Versorgungsgesetze. Die sind eingeführt worden Ende 19. Jahrhundert unter dem Titel Korrektionshaft. Da hat man eben angefangen, bestimmte Gruppen von Leuten ins Visier nehmen, um zu sagen, die muss man speziell behandeln, die muss man in Arbeitsanstalten stecken, mit Zwangsarbeit zur Besserung umerziehen. Und die Gruppen, das sind zum Beispiel die sogenannten Vaganten gewesen. Das ist ja dann später die Geschichte mit Kindern der Landstraße daraus geworden, das hat aber früher angefangen. Oder die sogenannten Verwahrlosten, die Liederlichen, die Arbeitsscheuen, einfach so Etikette, wo man zum Beispiel Arbeitslosen angehängt hat und überwiegend Leute von der Unterschicht. Und eins Wichtiges von diesen Etiketten war die unehelichen, die ledigen Mütter und die unehelichen Kinder. Das ist die Moralvorstellung von der korrekte Familie, die da dahinter steht, und alles andere ist eben falsch und gehört weg, hat auch sexuelle Minderheiten betroffen, wie Homosexuelle.
Wir haben vorher von der Ursula Biondi ihre Geschichte oder Teile daraus gehört und da ist auch aufgefallen, dass man quasi ihrer Mutter hat deklariert, dass sie jetzt schon an einem guten Ort ist, wo sie quasi eine Ausbildung kann machen kann. Und offenbar hat da eine enorme Obrigkeitsgläubigkeit bestanden.
Das ist natürlich schon so gewesen in der Schweiz. Also da hat es wenig Aufmüpfigkeit gegeben, gerade in den 50er Jahren. Es ist eigentlich eine recht rigide Gesellschaft gewesen, wo eigentlich die Leute gewusst haben, wer oben und wer unten ist und wo sich die unten eben nicht so gewehrt haben wie in anderen Ländern, wo auch die Frauen lang wirklich klar einfach unten gewesen sind, rechtlos gewesen sind, wo es auch eine grosse Gruppe von Ausländern gab, die ebenfalls weitgehend rechtlos gewesen sind.
Das tönt irgendwie in meinen Ohren fast wie nach einer Hexenjagd. Also ich weiss nicht, wie dir das gesehen, Thomas Wong.
Es hat so etwas, also es sind eben so Etiketts verteilt worden, wo man dann einfach darauf hingearbeitet hat, durch psychiatrische Gutachten und durch Akten, die entsprechend formuliert worden sind, eben von diesen Behörden, Vormundschaftsbehörden und die anderen, die da eingewiesen haben, wo all die Sachen drin gestanden sind. Die Leute sagen von Geburt auf minderwertig, sie sagen moralisch defekt, sie gehören einem Milieu an, wo man ausmerzen müsse. Also das ist an die Leute angetreten worden, aus ideologischen Gründen heraus. Und meine, es ist einfach völlig ungerecht. Es sind Menschen wie andere auch gewesen. Einfach, sie sind arm gewesen, sie haben zu diesen Gruppen gehört. Und in dem Sinn ist es sehr vergleichbar mit der Hexenjagd.
Thomas Wonke, haben wir eigentlich gehört gehabt, dass zum Beispiel jetzt im Fall von Frau Biondi mit der Geburt von ihrem Sohn, dass da Grausames passiert ist. Man hört das von vielen anderen Versorgten, dass Grausames passiert ist. Hat es dort auch keine Kontrolle gegeben von diesen Institutionen?
Also eben, es hat noch grausamere Abläufe gegeben. Also, Frau Biondi hat jetzt geschildert, wie sie jetzt gerade nach der Geburt mir ihr Kind weggenommen hat. Andere Frauen hat man zusätzlich dann gerade nach der Geburt auch noch zwangssterilisiert, damit sie ja nicht noch weitere Kinder bekommen. Aus der rassehygienischen Überlegung aus, wo man, wie man da gesagt hat, dass eben solche Kinder eh nichts wert wären. Also, es ist wirklich ein finsteres Kapitel mit ideologischen Hintergründen, die einfach nur grusig sind. Jetzt habe ich aber die eigentliche Frage
also aus dem Auto verloren. Die Frage war, hättest du keine Kontrolle gegeben?
Genau, Kontrolle und Aufsicht.
Ja.
Das, ich habe es ein bisschen angetönt mit der fehlenden unabhängigen Rekursinstanz. Also wenn sich jemand gewehrt hat, das hat es natürlich gegeben, also da sind auch Erwachsene ja eingesperrt worden, die haben zum Teil auf Fresszettel haben sie kassibermässig an irgendwelche Instanzen Briefe rausgeschmuggelt, dass sie da eingesperrt sind und eigentlich nicht wissen, warum, nicht wissen, wie lange, schrecklich behandelt werden. Jawohl. Und die haben es zum Teil korrekt an die Instanz gerichtet, wo der Kurs hätte müssen angehen, nämlich zum Beispiel an den Regierungsrat. Das Problem ist einfach, dass in den meisten Kantonen genau eben der Regierungsrat zuständig war für die Einweisung. Und wenn sie sich dann zum Beispiel am Bundesrat gewendet haben oder ans Bundesgericht, dann hat das Bundesgericht gesagt, ja, tut uns leid, wir sind nicht zuständig, wenden Sie sich an Ihren Vormund, an Ihre Vormundschaftsbehörde oder an Ihren Regierungsrat, also an den, der das willkürlich können verfügen. So war die Rechtsgrundlage gewesen. Und das Problem von dieser Rechtsgrundlage ist eben, das ist wohl als die Paragrafen abgefasst gewesen, aber es ist völlig quergestanden zu den Grund- und Menschenrechten.
Der Thomas Wonker, Historiker und Mitglied von der unabhängigen Expertenkommission zur wissenschaftlichen Aufarbeitung vom Bund ist das, zu den Administrativversorgten. Man fragt sich, wie schwierig ist es eigentlich in dieser Thematik überhaupt zu recherchieren? Einblick gibt es zu dieser Frage gerade als nächstes hier in der Sendung Treffpunkt über Menschen, die in unserem Land sogenannt versorgt worden sind. She goes.
the night, the sun that makes the day, that lights the way. And when that star goes by, I'll hold it in my hands and cry, love is mine, my sun will shine. Find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know you'd stay.
Barry Ryan gehört auf SRF 1. Die Sendung Treffpunkt über die Zeit, wo in unserem Land Menschen einfach weggesperrt worden sind, wenn sie nicht ins System passt haben. Administrative Versorgung hat das geheissen. Für so eine Versorgung hat es gelangt, wenn jemand sozial auffällig war, sage ich jetzt mal. Bei mir im Studio Ursula Biondi, die als 17-Jährige in die Frauenanstalt Hindelbank gesteckt worden ist, zur Nacherziehung, wo man ihr sogar noch den Sohn, wo sie im Gefängnis quasi geboren hat, oder, weggenommen hat. Und der Thomas Honker, Historiker und Mitglied von der unabhängigen Expertenkommission vom Bund zur wissenschaftlichen Aufarbeitung zu der Administrativversorgung. Thomas Wonker, ihr habt viele Nachforschungen betrieben. Wie schwierig ist es gewesen, in diesem Thema überhaupt zu recherchieren?
Ja, es war anfänglich schon ziemlich schwierig gewesen. Also es ist nicht etwas, wo man jetzt auf gängigen Pfaden gewandelt ist. Das war Neuland gewesen.
Also es sind Hürden in Weg geleitet.
Akademischen Bereich. Und es sind von den Verfügungsgewalten über die Aktenbestände insbesondere sind Barrieren schon gelegt worden, auch für die Historiker und vor allem auch für die Betroffenen selber. Also die Akten sind eigentlich hergestellt worden in der Meinung, dass die niemand liest, außer der Täter. Und entsprechend ist eben auch die Tonalität, die sehr verachtungsvoll ist und abwertend. Und wo sie dann realisiert haben, ja, aus denen wird zitiert, sie werden quasi bloßgestellt, ihrer Ideologie, oder Opfer werden ihre Meinung dann dazu sagen und sagen, das stimmt ja alles nicht, das und das ist gelogen und so wäre es richtig gewesen. Also dem Konflikt sind sie einfach lang aus dem Weg gegangen, indem sie die Akten gesperrt haben.
Hat denn ein Beispiel von einer Tonalität, die ihr jetzt angesprochen habt?
Ja, eben, da heisst es ein primitives Pack von einer Familie, einer Arbeiterfamilie aus Zürich. Oder dann steht in den Akten, endlich, wo der Mann gestorben ist, endlich haben wir die Gelegenheit, uns um die Kinder zu kümmern. Also auch das Planmäßige kommt dann halt raus, was hindurch gelaufen ist, was eben an den Opfer auch das Gefühl vermittelt hat von völliger Machtlosigkeit und von Gewalten, die sie gar nicht durchschauen, die da ablaufen. Aus den Akten wird das zum Teil eben klar. Und die Erforschung von diesen Hintergründen, das hat zum Glück jetzt bessert, ist anfänglich hintertrieben worden von Forschungsinstanzen und von Behörden. Jetzt aber, bin ich sehr froh, ist eine Wende eingetreten durch den Druck von den Betroffenen, von den Medien auch, und von den Forschenden selber. Also jetzt kommt man an die Akten an, so weit sie nicht, was eben auch passiert ist, in vielen Fällen vernichtet worden sind.
Ursula Biondi, seit 2002 ist eure Lebensgeschichte publik. Engagiert ihr euch intensiv für die Aufarbeitung von anderen Fällen, auch, die passiert sind in eurem Umfeld, im ganzen Land. Wie habt ihr das erlebt, selber nachzuforschen über euer eigenes Schicksal?
Also, ich habe ja eigentlich, wo man mich entlassen hat aus Hindelbank, habe ich ja die Traumatisierungen, bis ich etwa 50 war, mit mir geteilt. Und alles, was ich erreicht habe im Leben, hörte ich in der UNO arbeiten, im Internationalen Arbeitsamt, auch meine wunderbaren Kinder, die ich habe, das konnte ich nie richtig geniessen. Es hat immer eine ganz schwere Last, wie so ein Damoklesschwert oberhalb von meinem Kopf gehabt. Das ist immer das, was ich erlebt habe in dem Hindelbank. Einfach der Verrat vom Staat an uns Jugendlichen. Und nachher hat er uns noch im Stich gelassen mit diesen Stigmatisierungen. Und als ich da mit 50 dann mir gesagt habe, ich muss nichts mehr beweisen in der Gesellschaft, ich habe alles erreicht, was ich wollte, sogar noch viel mehr, was ich wollte. Aber ich bin damals sehr selbstmordgefährdet gewesen, eben aus dem Grund, weil ich niemandem erzählen konnte, was mir passiert ist und was anderen passiert ist. Und dann habe ich das im Buch festgehalten, habe eine therapeutische Hilfe in Anspruch genommen von der damaligen Frau Dr. Davatz, ganz gute Psychiaterin. Und dann habe ich das im Theatermarkt, wie heisst der Theatermarkt, dort bei der Vorschau-Gas, habe ich eine kleine Vernissage gemacht, sind etwa 200 Leute gehabt, aber eigentlich eher so im privaten Bereich, habe ja nichts veröffentlicht gehabt. Und dort hat es Personen gehabt, die leider 6 Monate später mich in ein furchtbares Mobbing gebracht haben. Eine Person davon, die hat mein Buch gelesen gehabt, und sie hat mir dann gesagt, du, früher hat man den Landesverräter an die Wand gestellt, und ich habe sie nur noch so entgeistert angeschaut und habe gesagt, aber nicht ich habe das Land verraten oder der Staat. Der Staat hat aber Tausende von Jugendlichen verraten und vor allem die aus der Unterschicht, also von den Bürzen, von der Arbeiterschicht. Aber ich konnte das Mobbing nicht mehr aufheben. Das ist dann von 2003 bis etwa 2010, bis dann die Entschuldigung gekommen ist, die offizielle vom Staat. Die ist erfolgt am 10. September 2010. Und von diesem Moment an war der Mobbing-Spuck wie verflogen gewesen. Und es haben sich auch dann einige von diesen Lehmingen, wie ich denen sage, oder den feigen Mitläufer, haben sich dann bei mir noch entschuldigt.
Ursula Biondi, der Thomas Wonker hat vorher Akten angesprochen, wo er hier geforscht hat und Einsicht hatte. Habt ihr eure eigenen Akten gesehen?
Ich habe meine eigenen Akten jetzt gesehen, vor etwa 6, etwa vor einem Jahr. Ich habe auch Aktenberichtigungen gemacht und das hat mir sehr, sehr gut getan. Und ich würde das allen Betroffenen empfehlen. Es ist zwar sehr schmerzhaft, wie der Herr Honka vorher gesagt hat, wie die über uns gedacht haben, über uns verfügt haben. Also das ist eine absolute Katastrophe.
Es also
ist
der nicht Wortlaut vom Pakt zum Beispiel.
Es ist ein Verbrechen an der Menschenwürde, wie die mit uns umgegangen sind. Und die Betroffenen, ich bin ja Präsidentin vom Verein Ravia, Rehabilitierung der Administrativversorgten, und wir sind zum Schluss gekommen. Das hat nur stattfinden, die administrative Versorgung mit der damaligen Vetterli-Wirtschaft und mit den Schnüfflern, die es hatte.
Ursula Biondi, ihr kämpft seit vielen Jahren. Wie hat sich die Sensibilität in diesem Thema verändert? Ist die Offenheit, hat jetzt der Herr Honker angesprochen, erlebt ihr das auch so?
Jetzt immer mehr, natürlich. Jetzt kommen immer mehr. Und jetzt noch mehr, seit der Film «Lina» rausgekommen ist, das ist ganz klar. Jetzt haben es auch wieder der Reporter von mir gezeigt. Und ich habe enorm viel Telefon, SMS, auf dem WhatsApp, überall oder auch über Facebook. Also, ganz wohlwollende, positive Anerkennungen. Also, ich möchte allen Menschen da draussen sagen, danke vielmals, weil ohne euch hätten wir es nicht geschafft.
Und wir haben es gehört, es ist viel gelaufen, aber es ist aber auch erst der Anfang von einer Wiedergutmachung, was es da für Ziel gibt in dieser Wiedergutmachung von sogenannten administrativ Verwahrten. Da fragen wir noch in wenigen Minuten im Treffpunkt auf SRF1.
Together, face to face, you told me for the first time that you loved me. We worked together all night long, nothing seemed to be going wrong. You told me constantly you can get enough of me. You slowly changed and I regret it. Tell me why I should forget it. I don't know what's going wrong. You're not the same as before. Not the same, you have to know I don't play games. You can count me out of that. The words you say I don't believe. You're looking like a sneaky thief. You have to know that you can't count me out of that. You slowly change, you don't regret it. Tell me why I should forget it. I don't know what's going wrong. You're not the same as before.
Love Really Hurts Without You, Billy Ocean und vorher Schweizer Musik mit der Kisha. Read Between the Lines haben wir gehört. Sendung Treffpunkt über ein dunkles Kapitel von der Schweizer Geschichte. Administrative Versorgung ohne eigentliche Straftat sind Menschen über Jahrzehnte einfach weggesperrt worden. Wir haben ein Beispiel von der Ursula Biondi gehört, die als 17-Jährige in die Frauenanstalt Hindelbank gesteckt worden ist, zur sogenannten Nacherziehung. Auf politischer Ebene ist die Aufarbeitung von dieser Zeit im Gang. Es wird am runden Tisch diskutiert und Wiedergutmachungsinitiativen plus ein Gegenvorschlag dazu stehen im Parlament zur Debatte. Ursula Biondi als Betroffene, ist so etwas überhaupt wieder gut zu machen?
Nein, das sind Verbrechen an der Menschenwürde. Die Traumatisierungen, das Leiden, müssen wir bis ins Grab nehmen. Das geht nie mehr weg. Und es hat sich auch übertragen zum Teil auf Zweit- und Drittgenerationen bei uns. Weil wir dürfen nicht vergessen, die administrative Versorgung hat meistens nur die Unterschicht, die Bützer, also die Arbeiterschicht, betroffen. Und? Die Eltern haben die Tür zahlen und die Kinder mussten Zwangsarbeit leisten. Die aus der Oberschicht, die hat man in die Internat gesteckt. Das heisst, gutes Leben. Und darum, die Betroffenen heute, ich bin ja Präsidentin vom Verein Ravia, wie ich Ihnen vorher gesagt habe, da sind berechtigte Fragen, die aufgekommen sind. Sind eigentlich die zwei Generationen von diesen Tätern von damals, sind die wieder in staatlichen Institutionen? Sind die in Politik? Wie geht das weiter? Und ich glaube, das sind berechtigte Fragen, die wir auch der UEK stellen. Wir wollen das wissen.
Und wie ist das eigentlich mit anderen Betroffenen? Ich meine, ihr seid jetzt seit Jahren jemand, der eure Geschichte publik hat gemacht, der der Öffentlichkeit auch offen darüber redet. Das können nicht alle.
Das können nicht alle. Also die, die Opfer geblieben sind, die haben ja gar nie richtig gelernt, argumentieren oder überhaupt zu reden. Dann haben wir andere Betroffene, die es sehr weit gebracht haben im Leben, die nicht einmal denen ihre Familie das wissen. Das ist für die immer noch wie ein Schandfleck. Und ich will einfach allen Bürger und Bürgerinnen sagen, in dieser Schweiz, nicht wir müssen uns schämen. Das, was man uns angetan hat, das sind dieselben Täter und Täterinnen, die das uns angetan haben und noch die anderen, die zugeschaut haben, dass das überhaupt passieren konnte.
Thomas Wonker, Historiker und Mitglied von der unabhängigen Expertenkommission vom Bund zur wissenschaftlichen Aufarbeitung zu den administrativ Versorgten. Wie seht ihr das? Kann man da etwas gut machen, wo man als Ziel könnte deklarieren?
Also das Ziel von dem Gesetz, wo wir auch unsere Grundlage ist, ist ja die Rehabilitation von diesen Menschen. Und das bedeutet, dass man eben das als Unrecht erklärt, was da verbrochen worden ist. Und das ist Erfolg, das ist ein wichtiger Punkt. Das andere ist, dass man mit der Wissenschaft probiert, wirklich Licht in die Vorgänge zu bringen, auch die Täterschaften zu benennen, die Verantwortlichkeiten zu benennen und eben die Leiden der Opfer zu schildern. Da sind wir natürlich auch auf die Betroffenen angewiesen, die eben ja, Zeugen sind für das. Und natürlich auch von Leuten aus den ehemaligen Täterkreisen, die den Mut haben und den Willen, sich dem kritisch zu stellen, was da gelaufen ist, das gibt es natürlich auch.
Das gibt es auch. Dass man als jemand, der verantwortlich war, damals an euch herantreten tut und sagt, so war es.
Das gibt es, ja. Es könnte es noch mehr geben und wir hoffen, es wird es auch noch mehr geben. Aber das gibt es zum Glück, ja. Was jetzt auch auf dem Tisch liegt, ist eben die Wiedergutmachungsinitiative und der Gegenvorschlag. Das ist eine ganz wichtige Sache, weil da ist Unrecht geschehen und Unrecht muss gesühnt werden. Und man kann das nicht wiedergutmachen, man kann es eigentlich nur entschädigen mit Geld. Und da kommt es jetzt einfach auch darauf an, dass der Staat sich wirklich, nachdem er das so lange rausgeschoben hat, weil eigentlich hätte man das ja 1981 machen müssen, wo man erkannt hat, dass die Gesetze menschenrechtswidrig sind. Wenn das schon so lange gegangen ist, sollte man jetzt nicht noch knausrig und schäbig sein und die Forderungen noch weiter abdrucken, sondern wirklich grosszügig die Zahlungen und auch rasch genug an die Betroffenen ausrichten, die häufig auch schon sehr alt sind.
Der Thomas Swonker, Historiker und Mitglied von der unabhängigen Expertenkommission vom Bund zur wissenschaftlichen Aufarbeitung von der administrativ Versorgten. Bei uns hier in der Sendung Treffpunkt war, zusammen mit der Ursula Biondi, die als Betroffene sogenannte administrative Verwahrung erlebt hat und hier auch uns daraus berichtet hat, aus diesen grausamen Erfahrungen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da gewesen seid. Über die Geschichte von der Ursula Biondi, wir haben es auch angesprochen, gibt es einen Film, den wir online gestellt haben für euch auf srf1.ch unter Treffpunkt. Dort könnt ihr auch, wenn ihr noch Lust habt, den Fernsehfilm Lina noch schauen, wenn ihr ihn am Sonntag zu oben hättet. Verpasst den Film, greift ja genau auch das Thema auf. Musik jetzt hier von der Adele. «When We Were Young».
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you.
When we were
eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.